grüß Sie. Mein Gast heute ist Jürgen Trittin. Sind Sie froh, Herr Trittin, seit Januar mit dem Niederlegen Ihres Bundestagsmandats raus aus der aktiven Politik zu sein?
Ich bin raus aus dem Parlamentsbetrieb und das habe ich noch nicht bereut.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2.
Jürgen Trittin, Grüner der ersten Stunde.
Aha, das ist die Differenzierung, raus aus dem Parlamentsbetrieb, also nicht raus aus der aktiven Politik.
Ich habe immer gesagt, ich bin ein politischer Mensch und das Politischsein hängt nicht daran, ob man ein Mandat hat. Ich würde immer sagen, ich habe ungefähr 50 Jahre Politik gemacht, davon war ich 40, wenn ich die Landtagszeit mitberechne, in Parlamenten. Und deswegen hört man ja nicht auf, wenn man nicht mehr Parlamentarier ist, politisch zu denken und zu handeln. Aber man hat halt andere Kanäle und auch andere Einwirkungsmöglichkeiten. Als Parlamentarier setzt man eben Recht. Man regelt Dinge, man verändert Dinge, die dann die Regierung ausführen muss.
Aber das Leben hat sich bestimmt verändert seitdem.
Das Leben hat sich verändert. Mir fallen bestimmte Termine weg. Es ist eine Verbesserung der Lebensqualität.
Das fällt unter die Abteilung, ich habe es noch nicht bereut.
Montags, Dienstags, Mittwochs, wenn in Sitzungswochen, da waren Sie nicht nur gezwungen, 3 bis 4 Mal das Gleiche von den gleichen Personen sich anzuhören in unterschiedlichen Sitzungs- und Gremien. Sie mussten selber auch noch 3 bis 4 Mal das Gleiche erzählen. Mhm. Und dass man das nicht mehr muss, das ist schon ein Gewinn an Zeit.
Also alles muss anders bleiben, so heißt ja dann auch Ihr Buch, das Sie dann sicher auch beschäftigt hat und jetzt im Augenblick ja auch noch gut unterwegs hält. Ihre politische Autobiografie, die Sie dann eben nach dem Niederlegen des Mandats ja auch veröffentlicht haben. Aber Sie wollen kein Lothar Matthäus des Politikbetriebs werden. Warum nicht?
Es soll gar nicht Lothar Matthäus schlecht machen, aber ich meine, diese Wechsel von der aktiven Spieler und in seinem Fall ja auch Trainerrolle, hat mir als Spieler wahrscheinlich besser gefallen als Trainer, in die Kommentatorenrolle. Das ist immer so ein bisschen so, wie wir ja 80 Millionen Bundestrainer und Trainerinnen haben. Und das würde ich gerne vermeiden.
Aber Elder Statesman dann wenigstens?
Ich weiß nicht, was das für eine Rolle ist. Ich spreche mit vielen, auch mit vielen innerhalb der Grünen, wenn sie was von mir wissen wollen. Aber nochmal, die Diskussion der Tagesaktualitäten, dazu war ich da zu lange drinne. Und ich weiß oft, unter welchen Zwängen und unter welchen Maßgaben was entschieden werden muss. Und da sind dann so schlanke Ratschläge von der Seitenlinie. Die sind da auch nicht immer gern gehört.
Aber es ist ja schon auffallend, dass viele Politiker, ja, wenn sie raus sind aus dieser Mühle, dann von der Seitenlinie kommen, doch viel schlauer teilweise wirken und entspannter offensichtlich, wenn der Betrieb sie da nicht mehr so drückt.
Ich meine, man kann ein bisschen in längeren und größeren Zusammenhängen denken. Das fällt mir immer auf, wenn ich so eine tagesaktuelle Debatte höre, sollen wir einen Verbrenner aus wirklich haben? Die Frage ist einfach entschieden. Sie ist nicht von irgendwelchen Grünen entschieden, sie ist von Xi Jinping in China entschieden worden, der gesagt hat, wir kriegen nur eine Autoindustrie mit batterieelektrischen Fahrzeugen für die breite Masse der Bevölkerung. Das ist der größte Automarkt der Welt. Wir haben eine exportorientierte Autoindustrie. Wenn wir mit unserer Autoindustrie weiterhin Geld verdienen wollen und Arbeitsplätze haben wollen, müssen wir auf diesem Markt liefern können. Das können wir zurzeit nicht. Das ist unser Problem. Und dann gibt es jenseits des Atlantiks einen Joe Biden, der im Rahmen des Inflation Reduction Acts entschieden hat, er geht auch den Weg in die batterieelektrische. Das ist der zweitgrößte Exportmarkt für die deutsche Autoindustrie. Und die Vorstellung, die ja in der bayerischen Staatskanzlei sehr populär zu sein scheint, dass man nur noch Autos für den heimischen Markt produziert, wäre das Ende der deutschen Automobilindustrie. Und deswegen ist das eine bizarre und aus der Zeit gefallene Debatte. Die ist ungefähr so, als würde man versuchen, die Auswüchse bei TikTok mit neuen Faxgeräten zu bekämpfen.
Also okay, aus dem parlamentarischen Betrieb sind Sie raus, aber ich glaube, spätestens jetzt ist klar geworden, was Sie gemeint haben, als Sie gesagt haben, Sie bleiben ja ein politischer Mensch. Wobei, also Grünen-Politiker zu sein, ist im Augenblick vermutlich kaum so wirklich vergnügungssteuerpflichtig nach den letzten Wahlergebnissen, Rücktritten. Wann waren denn in der Rückschau für Sie die schwierigsten Zeiten?
Das weiß ich nicht, aber ich sehe das zurzeit auf einem, das wäre jammern, auf einem hohen Niveau. Ich habe noch Zeiten erlebt, wo Grüne, nicht in Niedersachsen, da haben wir regiert, aber Grüne im Bundestag, sich selber aus dem Bundestag rausgekickt haben 1990, weil sie sich nicht darüber verständigen konnten in der Bundestagsfraktion, soll man regieren oder soll man nicht regieren. Wie gesagt, wir in Niedersachsen regierten schon. Mhm. Und ich habe Situationen erlebt, wo ich mit 5,5% in eine Koalition musste. Da haben sie nicht viel Druck gegen einen großen sozialdemokratischen Koalitionspartner. Daran gemessen sind wir heute mit 5 Ministerinnen im Bundeskabinett, mit mehreren Landesregierungen, in denen wir vertreten sind, in einer sehr guten Situation und dass einem gelegentlich der Wind ins Gesicht weht. Dafür segel ich zu gerne, als dass ich Wind etwas Schlimmes finde.
Also gut, nun beschreiben Sie die Situation jetzt, also vor den anstehenden Wahlen. Wie es danach aussieht, wird man sehen. Und was Sie sagen mit den Auseinandersetzungen auch innerhalb der Partei, bei Ihnen ums Regieren oder nicht regieren, wenn Sie jetzt hören, an diesem Wochenende, die grüne Jugend, die dem eigenen Kanzlerkandidaten doch deutlich den Kampf ansagt, ziemlich so, diese Politik tragen wir nicht mit. Erkennen Sie da so ein bisschen auch den jungen Jürgen Trittin wieder mit radikaler Kompromisslosigkeit aus den späten 60er Jahren?
Ich habe in meinem Buch ja beschrieben, wie ich schon bevor ich bei den Grünen war, schwierige Kompromisse gemanagt habe. Wir haben mal eine Hausbesetzung für 800 Leute dadurch legalisiert, dass wir Wohnraum für 320 legalisiert bekamen. Also wir haben nicht mal die Hälfte von dem umgesetzt. Aber es war ein trotzdem vernünftiger Kompromiss. Wir hätten nämlich sonst gar nichts gehabt. Insofern ist nicht der Kompromiss das Problem. Nein, ich finde, dass die Aufgabe auch der grünen Jugend ist, den Druck zu machen. Und ich glaube, dass Robert Habeck den auch nicht als Majestätsbeleidigung empfindet, sondern als Ermunterung, auf seinem Weg fortzuschreiten. Er hat von den Ministerien dieses Bundeskabinettes sicherlich die meisten neue Gesetzgebung betrieben. Und er hat uns durch eine Krise durchgeführt, wo uns am Anfang des Ukraine-Kriegs alle Wirtschaftsexperten prognostiziert haben, wir würden ein Minuswachstum ähnlich wie in der Finanzkrise, also -6% haben. Wir krepeln heute bei -0,2. Das finde ich gemessen an den Erwartungen aus der Wirtschaftswissenschaft eine ordentliche Leistung.
Womit wir dann doch fast wieder in der aktuellen Politik angekommen wären. Die versuchen wir gleich ein bisschen zu verlassen zugunsten Ihrer Biografie mit Jürgen Trittin in 1:1 der Talk. In dem Buch Alles muss anders bleiben sind die Kapitelüberschriften aus Musikstücken, Lyrics, Ausschnitte. Eine Ihrer Spitznamen war auch DJ Dosenpfand, da kommen wir auch noch drauf. Wann haben Sie zuletzt aufgelegt?
Das ist lange her. Ich habe irgendwann damit aufgegeben, weil man muss das wirklich täglich machen oder wöchentlich. Sonst verliert man so den emotionalen Zugang zu den Tanzenden. Und man will ja, dass die tanzen. Das ist die Aufgabe des DJs.
Mhm. Aber Prince war auf jeden Fall immer dabei.
Prince war auch dabei, ja.
United States of Division?
Von mir aus auch das.
Dann das. 2004, still at war. And everybody hates Americans. Prince in 1:1 der Talk auf Bayern 2 heute mit Jürgen Trittin. Jahrgang 54, als Sie 7 waren, wurde Ihr Verein Werder Bremen deutscher Pokalsieger.
Ja.
Waren Sie dabei?
Nein, ich habe das mitbekommen, aber ich war nicht im Stadion.
Aha.
Ich war später im Stadion als Schüler, da hat Werder gegen den Abstieg gespielt, gegen Schalke. Und der legendäre Pico Schütz hat 10 Minuten vor Schluss, wir waren schon alle fast mental in der zweiten Liga, noch ein Tor mit Pike halt, deswegen hieß er ja so, gemacht. Und ich habe also auch die schweren Stunden des SV Werder miterlebt. Und deswegen bleibe ich dabei, lebenslang grün-weiß.
Wann zuletzt im Stadion?
Weil nicht, zuletzt war ich bei der Trauerfeier vom legendären Willy
von
Lemke.
Willy Lemke, okay.
Der große Gegenspieler von Uli Hoeneß.
Eine Zeit lang waren Sie ja da sogar im, was, im Vorstand?
Die hatten so einen Beirat mit irgendwelchen Promis für unterschiedliche Aufgaben. Otto Rehhagel war für den Sport zuständig und ich war für die Umwelt zuständig. Mhm. Dann hat aber Rudi Assauer beschlossen, dass der SV Werder sich von Wiesenhof sponsern lässt. Und da hat er vorher nicht mal mit mir gesprochen.
Und Wiesenhof steht nicht direkt für Bio hin.
Wiesenhof ist das Gegenteil von nachhaltiger Geflügelwirtschaft. Und da habe ich dann diesen Job aufgegeben. Ich fand, dass das nicht zu Werder passt. Und die meisten Werder-Anhänger auch.
Waren Sie mit Ihrem Vater dann damals auf dem Stadion?
Nee, mein Vater hat
gar nicht Fußball interessiert. Nein. Okay. Der war im Krieg, kam 1950 erst wieder aus Sibirien. Und wenn ich das richtig gelesen habe, auch in Ihrem Buch, Alles muss anders bleiben, ist er sehr offen mit der Nazizeit umgegangen, was ja viele in der Generation danach irgendwie nicht erlebt haben.
Ja, wir hatten zum Beispiel, wir haben ja damals die Erfahrung gemacht, dass Menschen aus dem Krieg kamen, nicht unbeschädigt sind. Wir hatten einen Lehrer mit einer Armprothese, wir hatten einen anderen Lehrer, der fuhr immer, indem er aus dem Seitenfenster guckte, wenn er nach vorne fuhr, weil er nur mit einem Auge gucken konnte. Aber alle wollten nicht über ihre Kriegserlebnisse sprechen, außer dass es schlecht war. Mein Vater hat eher darüber gesprochen, dass es ihre Verantwortung gewesen ist und hat gesagt und hat uns dann in relativ jungen Jahren, mein Bruder und mich, mein Bruder ist etwas jünger, 2-3 Jahre jünger, nach Bergen-Belsen in die Gedenkstätte mitgenommen und hat gesagt, das haben wir zu verantworten und ihr solltet darauf aufpassen, dass ihr das nicht auch mal sowas macht.
Hat sie das zu einem politischen Menschen gemacht?
Ich war, glaube ich, vorher schon anpolitisiert durch Straßenbanddemonstrationen und Ähnlichen, aber ich war für mich schon beeindruckend und es war für mich auch ein Stück Verpflichtung. Und ich selber war dann sehr glücklich. Von 90 bis 94 war ich ja Landesminister in der ersten rot-grünen Koalition, die übrigens eine volle Legislaturperiode durchgehalten hat. Das war Vorbild dann für andere. Das war weder in Hessen noch in Berlin gelungen. Da war ich zuständig für die Gedenkstätten in Niedersachsen. Und ich habe die Gedenkstätte Bergen-Belsen ausgeweitet und modernisiert. Es gibt eine Gedenkstätte auch für die ermordeten Sinti und Roma. Wir haben Gedenkstätten eingerichtet in einem Stahlwerk in Salzgitter, in einer Justizvollzugsanstalt, die heute noch Justizvollzugsanstalt ist, und in einem ehemaligen Jugend-KZ, was heute ein Maßregelvollzug ist in Moring. Wir wollten sozusagen die Gedenkstättenarbeit näher in den Alltag der Menschen bringen. Man muss da nicht hinpilgern, man kann da vorbeigehen.
Da waren Sie dann schon in Amt und Würden, politisiert eben, also dieser Straßenbahnstreik, das muss man, also der hat zwar damals, glaube ich, wirklich auch in ganz Deutschland Schlagzeilen gemacht, aber ist schon auch eine Bremer Besonderheit gewesen. Also es sollte teurer werden, Sie waren so 14, 15.
Es hat später ähnliche Dinge auch in Hannover gegeben, aber es hat eine Anhebung des Fahrpreises gegeben, auf 70 Pfennig, glaube ich. Und wir haben dann dagegen protestiert und darauf hat der Staat anfangs sehr gewalttätig reagiert. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen, dass man in Sitzblockaden reinknüppelt, dass man Hundestaffeln dort reinschickt und Ähnliches macht. Das waren sozusagen noch die Methoden der Weimarer Zeit, wenn man so will. Und hat dann aber eine friedliche Lösung gegeben, weil die stellvertretende Bürgermeisterin Frau Mewissen dann einen Kompromiss ausgehandelt hat. Insofern, wir reden schon wieder von Kompromissen. Ja. Der hieß, dass es für Schüler eine Sammelkarte gibt, dass es eben sich nicht 70 Pfennig, sondern 36 Pfennig, also es gab 11 Fahrten für 40 Pfennig, für 4 Mark damals. Und wir haben, dann gab es sozusagen eine friedliche Lösung dieses gesellschaftlichen Großkonflikts, der mit Gewalt nicht zu lösen war.
Und das war auf der kleinen Bühne. Auf der großen Bühne waren das die Jahre der Auseinandersetzung über den Vietnamkrieg zum Beispiel, die Sie auch begleitet haben.
Ja, wir haben.
Wo das mit dem Kompromiss schwierig war?
Ja, aber wir haben ja damals auch lernen müssen, dass die Vietnamesen haben sich nicht besiegen lassen, trotz des Versuches der Amerikaner, sie, das ist ein Zitat, in die Steinzeit zu bomben. Das war die Absicht. Und Henry Kissinger hat dann ja mit Le Duc Tho ein Friedensabkommen ausgehandelt, für die beide den Friedensnobelpreis bekommen haben. Ich würde sagen, damit ist Henry Kissinger der einzige Friedensnobelpreisträger, der gleichzeitig Kriegsverbrechen zu verantworten hatte. Aber er hat diesen Krieg eben mit beendet. Le Duc Tho hat die Annahme dieses Preises verweigert. Das kann man auch verstehen. Ich habe das ja in dem Buch auch beschrieben. Wenn man nochmal diese Geschichte sieht, wie viele Menschen gestorben sind, wie viele Menschen danach noch gestorben sind aufgrund der Vergiftung mit Entlaubungsmitteln, mit anderen Dingen, der wundert sich eigentlich darüber, wie entspannt heute, wenn sie durch Vietnam reisen, die Vietnamesen gegenüber den Amerikanern sind. Da hat es ein Stück Versöhnung gegeben. Und der wundert sich dann manchmal auch darüber, wie kritisch gerade in Vietnam die Chinesen gesehen werden.
Ja, so geht die Geschichte dann tatsächlich weiter.
Nein, also die Geschichte zwischen Vietnam und China ist älter. Vietnam ist gegen China gegründet worden.
Also bevor wir diese ganz alte Geschichte, da kommt der Außenpolitiker wieder durch. Im Auswärtigen Ausschuss waren Sie wie lange?
Wenn ich die Stellvertreterzeit mitzähle, ungefähr seit 2005.
Also gut, da gibt es so viele lange Geschichten zu erzählen. Ich wollte vorher nur noch ganz kurz fragen, wo wir jetzt gehört haben, wo dieser Kampf gegen die Ungerechtigkeit, wie der bei Ihnen verankert wurde, möglicherweise durch welche Auseinandersetzungen. Ob Schauspieler ernsthaft denn auch eine Option für Sie gewesen wäre nach Ihrer früheren Theaterkarriere?
Ich habe ja im Schultheater gespielt und fand das immer ganz spannend, auf der Bühne zu stehen. Habe mich dann aber entschieden, eigentlich auch mein Studienfach so gewählt, dass ich in den Journalismus wollte. Und das war dann sozusagen der Abschied von der Vorstellung, Schauspieler zu sein.
So, und dann kommt irgendwann mal dieser Sprung aus dem Beobachter, Journalist zum Macher.
Ja.
Was ist da passiert?
Das hatte damit zu tun, er wuchs ein Stück aus dieser Zeit der Hausbesetzung in Göttingen. Wir hatten damals 10.000 Wohnungen zu wenig für Studierende. Das ist bei 30.000 Studierenden schon ein großes Problem in einer Stadt von 120.000 Einwohnern. Wir haben diese Hausbesetzung dann gemacht und das führte eigentlich dazu, dass wir angefangen haben, uns für Kommunalpolitik zu interessieren. Und dann war ich eine Zeit lang Geschäftsführer und Pressesprecher der ersten alternativ-grünen Fraktion im Göttinger Rat und habe parallel dazu für den Landtag kandidiert und war einer der Nachrücker. Das war so die Geschichte, die sich daraus ergeben hat. Und dann rückte ich nicht nach. Und dann ging ich manche Journalisten würden das bezweifeln, aber ich würde das unterstreichen, journalistischen Tätigkeit nach. Ich war dann nämlich ein Jahr lang Pressesprecher der Landtagsfraktion.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Jürgen Trittin. Ein Vierteljahrhundert im Bundestag.
Samt Ministerjob. Wenn man Ihnen das in den frühen 80ern vorhergesagt hätte, als Mitglied des Kommunistischen Bundes?
Ja, das hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten und habe es auch nicht sozusagen im Sinne geplant.
Ja. Ne? Ja, weil auch da ist ja die Frage dessen, wie sehr man in die Institutionen geht und sich einlässt, um da wirklich zu verändern.
Die Entscheidung habe ich schon getroffen. Wir haben die Entscheidung getroffen, denn wir haben in den späten 70er Jahren in Brockdorf und Grunde 100.000, 150.000 Menschen mobilisiert. Und es gab eine wirkliche Militanz an dieser Stelle. Und die Frage war, wenn man noch mehr Leute mobilisiert, gibt es noch mehr Militanz. Und das hätten wir verloren, diesen Kampf. Das wollten wir auch nicht. Und deswegen glaubten wir, wir müssten auf ein anderes Feld ausweichen und nämlich auf das Feld des Parlamentes. Deswegen haben wir Grüne und bunte Listen und später dann die Grünen mitgegründet. Dafür bin ich dann aus dem KB rausgeflogen, bin diesen Weg gegangen und ich habe dann sehr frühzeitig, ich würde für die niedersächsischen Grünen sagen, ungefähr 1985, 86 nach Tschernobyl entschieden, es nützt nichts, nur im Parlament zu sein und auf die Missstände hinzuweisen. Man muss auch anstreben, in der Regierung Veränderungen herbeizuführen. Und deswegen war die Frage, über die Grünen in den 1990 aus dem Bundestag rausgeflogen sind, für uns in Niedersachsen keine Frage. Wir wollten regieren, dafür sind wir 86 angetreten und dafür sind wir 90 auch wieder angetreten und da hat es geklappt.
Aber erstmal natürlich als neue Partei da auch gegen Beton gelaufen. Stimmt es, dass einer Ihrer ersten politischen Erfolge in der Umsetzung und Durchsetzung dann zentral mit Klosteinen zu tun hatte?
In der ersten Landtagsfraktion der Grünen haben wir so gut wie nichts umgesetzt. Wir haben es geschafft, den Landtagspräsidenten zum Rücktritt zu zwingen, weil er illegal Mufflons im Naturschutz Naturschutzgebiet gehalten hat. Das konnte man das schon sehen.
Das macht man in Bremen, ja?
Nein, in Niedersachsen.
Niedersachsen,
ja. Das ist ja der, das zeigte sozusagen die Sprengkraft auch von Naturschutz. Ansonsten wurden wir von allen Parteien, SPD eingeschlossen, belächelt und für Idioten erklärt. Und diesen Antrag haben wir durchgebracht. Ich glaube, die Kollegen haben die Begründung nicht so richtig gelesen, weil darauf war verwiesen, dass in Niedersachsen gibt es mehrere Giftmüllskandale. Es gab schwere Dioxinverunreinigungen. In Niedersachsen war geplant, ein Atommüllendlager in Gorleben. Aber man könne jetzt endlich gefahrlos als Mann im Landtag pinkeln. Und dieser Streich, das war das einzige wirkliche Erfolg, ein einziger Antrag, der angenommen wurde.
Wo also ein bestimmter Inhaltsstoff dann verboten wurde. Super, fantastisch. Naja gut, später war es dann das Dosenpfand, für das Sie bekannt und auch beschimpft worden sind.
Ach, na, da bin ich gar nicht beschimpft worden, gerade hier in Bayern nicht.
Ja.
Weil es gab zig bayerische Familienbrauereien, zig bayerische Brunnen, die für dieses Dosenpfand waren, die waren so bedeutsam, dass sie es geschafft haben, im Bayerischen Landtag, bin ich bis heute sehr stolz drauf, eine Mehrheit gegen Herrn Stoiber zu haben. Die haben sich für eine Pfandregelung ausgesprochen. Die CSU konnte ihren Laden nicht zusammenhalten. Und mir hat das Wahlkampftouren in Bayern eingebracht, wo ich eigentlich jeden Tag in zwei Familienbrauereien eingeladen war, die auch immer Freibier springen ließen. Insofern, ich verbinde damit und gerade mit dem Dosenpfand, diesem Pfand, gute Erinnerungen. Manche haben ja gesagt, das sei jetzt der Fischkopf als der Schutzpatron der bayerischen Familienbrauerei. Aber ich habe es nicht erfunden. Erfunden hat es Klaus Töpfer.
Aber Sie dann durchgesetzt und also dann vielleicht in Bayern nicht beschimpft worden, aber wie oft verklagt insgesamt?
200 Mal haben wir beklagen.
Also ist jetzt nicht so.
Mein Anwalt ist, oder der Anwalt des Bundesumweltministeriums hat da, glaube ich, eine gute Altersvorsorge betreiben können, weil er hat alle Prozesse gewonnen.
Und dann am Ende hat es Klaus Töpfer erfunden gehabt. Was würden Sie denn sagen, auf welche politische Errungenschaft Sie am meisten stolz sind aus dem
Ich glaube, das ist ohne Zweifel das, was wir mit der Energiewende auf den Weg gebracht haben. Die Kombination von Ausstieg aus der Atomenergie, Einstieg in die Erneuerbaren und Einführung des Emissionshandels. Diese drei Elemente, die die deutsche Energiewende ausmachen, haben nicht nur Deutschland so verändert, dass wir heute in diesem Jahr 60% unseres Stroms erneuerbar erzeugt haben, sondern es hat auch die Grundlage gelegt für die Dekarbonisierung der Welt. Also wenn Sie das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen, dann geht das nicht ohne massiven Ausbau erneuerbarer Energien. Und in Deutschland haben wir diese Technologie so entwickelt, dass sie heute die billigste Form der Stromerzeugung ist. Es gibt keine andere Form der Stromerzeugung weltweit, die so preiswert Strom bereitstellen kann. Und das ist der Grund, warum die Chinesen jedes Jahr 100 Milliarden da rein investieren, die Amerikaner über ein IRA ähnliche Beträge. Nur hier in Bayern ist es immer noch schwierig.
Naja, dafür waren wir beim Dosenpfand. Bitte. Ja? Umgekehrt, welche Niederlage, welche politische schmerzt Sie am meisten?
Och, ich würde immer noch sagen, wir sind 2013 angetreten, um mein bestes Ergebnis von 2009 nochmal zu toppen. Und das ist halt nicht gelungen. Wir haben verloren.
Gut, das ist jetzt, war eine Wahl, ein Wahlergebnis.
Ja, aber es ist nun mal so bei Wahlen.
Es ist so, ja. Aber ich meinte jetzt inhaltlich. Also,
ja, das hat schon mit dazu beigetragen, dass wir erneut eine große, oder dass wir dann wieder eine große Koalition bekamen, die viele Dinge, die man hätte angehen müssen und die jetzt in den ersten zwei Jahren der Ampel, insbesondere von Robert Habeck, tatsächlich angegangen wurden, 8 Jahre liegen geblieben sind. Und es war natürlich eine Chance vertan, aus den Erfahrungen, die man in der Finanzkrise gemacht hat, für ein Stück mehr Gleichheit und Gerechtigkeit in der Gesellschaft zu sorgen. In der Finanzkrise hat man ja Banken dadurch gerettet, dass aus Bankschulden Staatsschulden wurden. Und meine Vorstellung war, wie machen wir aus diesen Staatsschulden, wer bezahlt die eigentlich? Und die Vorstellung war, dass das die 1% der Bevölkerung bezahlen, die wirklich die Reichsten sind, über ein Instrument wie den Lastenausgleich. So haben wir die Lasten des Zweiten Weltkrieges getragen. Und dagegen hat es eine massive Kampagne gegeben, bis hin zum, selbst der DGB wollte dann am Ende da nicht mehr ran. Und das war schon bitter. Und heute bezahlen wir es alle.
Und jetzt arbeitet sich gerade die SPD wieder an den obersten 1%
ab. Ja, das hat einen anderen Zusammenhang, die SPD an dieser Stelle. Da würde ich mich ungern mit gemein machen. Bei uns ging es darum, konkret die Schulden aus der Finanzkrise, die aus der Verstaatlichung von Banken entstanden ist, tatsächlich nicht die Bevölkerung bezahlen zu lassen. Und das ist jetzt so, die Bevölkerung bezahlt es. Sie bezahlt es unter anderem mit bröckelnden Brücken, mit maroden Schienennetzen, mit schlecht ausgestatteten Turnhallen. All das ist Geld, fehlt uns heute, weil wir Bankschulden tilgen müssen.
Ausgleich für Niederlagen und für Gewinne schon einige Zeit immer wieder auf Mallorca gefunden. Woher kommt die Liebe für die Insel?
Das hat was damit zu tun, dass wir gerne wandern. Und im Frühjahr, wenn in den Alpen noch Schnee liegt, und so ist das schwieriger. Und da kann man da eigentlich sehr gut wandern.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Jürgen Trittin. Alles muss anders bleiben.
So heißt seine politische Autobiografie, die er gerade rausgebracht hat. Klingt nach Grönemeyer, soll aber was ganz anderes sein. Ein Gegenentwurf zu Wann wird's endlich so, wie es nie war. Da zitieren Sie Joachim Meyerhoff. Erklären bitte.
Ja, das hat damit zu tun, ich habe mir der Frage gestellt, was passiert eigentlich in einer jetzigen Gesellschaft? Und in der jetzigen Gesellschaft, die ist überfordert. Die meisten Menschen fühlen sich von den Krisen ein Stück überfordert. Und da neigen Menschen dazu, das ist völlig verständlich, zu sagen, wir wollen, dass das so wird wie früher. Das gibt so die Retro-Angebote zur Linken, das ist so Sarah Wagenknecht, oder es gibt eben dieses Modell, wir wollen zurück zu Verbrenner, Atom- und Faxgerät. Das würde ich dann bei der Union veranschlagen. Aber eigentlich wissen alle, dass es das nicht geben wird. Und ich behaupte, die Menschen wissen das auch. Die sind zwar geneigt, erstmal sich so zu fühlen, aber ich glaube, wenn man sie ernst nimmt, dann wissen sie sehr genau, dass wenn wir eine menschliche, eine demokratische Gesellschaft bleiben wollen, dass dann das eine oder andere anders werden wird und anders werden muss. Und es kommt darauf an, das in Sicherheit zu gestalten. Und diese Sicherheit in der Veränderung, das soll dieser Titel ausdrücken.
Aber die Sorge ist ja nachvollziehbar erstmal, dass viele fürchten, wenn man sich also die aktuellen immensen politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen anschaut, dass dann möglicherweise kerngrüne Inhalte einfach unwichtiger werden, ein bisschen in den Hintergrund rücken.
Ich bin ja gar nicht so, ich neige ja nicht dazu, für uns für übertrieben wichtig zu halten, aber ich muss an der Stelle darauf hinweisen, wir erleben doch gerade in den Kernbereichen dessen, was den Industriestandort Deutschland ausmacht, wie sich die globalen Märkte neu sortieren. Früher hatten wir eine Globalisierung, die war davon geprägt, wir produzieren da, wo es die niedrigsten Löhne und die miesesten Umweltstandards gibt. Transportkosten interessieren uns nicht. Bei Corona haben wir plötzlich lernen müssen, und wir lernen es gerade immer noch nicht ausreichend bei den Medikamenten, dass wir manchmal doch darauf achten müssen, dass auch bei uns produziert wird. Und die neue Globalisierung, das ist das, kann man nachlesen, da gibt es programmatische Schriften drüber, heißt Made in China 2025 oder Inflation Reduction Act. Das ist eine Industriepolitik, die versucht, mit Hilfe von Zöllen, von Normen, Produktion bei sich zu behalten bzw. neu wieder aufzubauen. Das ist der Kern dessen, um das der Industriestandort Deutschland kämpfen muss. Mhm. Und in welchen Bereichen findet das statt? Das findet statt im Bereich Wasserstoffproduktion, Batterietechnologie, Ausbau erneuerbarer Energien. Das sind die zentralen Bestandteile dieser neuen Industriepolitik. Und die Frage ist für Deutschland nicht, ob sie grün sein wollen oder nicht. Die Frage ist für Deutschland einfach, wollen wir in diesem industriellen Wettlauf mitlaufen oder nicht?
Auch mit Methoden wie aus China oder eben aus Amerika?
Wir werden da gar nicht drum rumkommen. Das ist nicht schön. Das ist nicht freier Handel. Wir erleben ein Stück Rückkehr des Protektionismus. Mhm. Wenn am 5. November Donald Trump gewählt wird, wird auf jedes deutsche Produkt, was in die USA exportiert wird, automatisch 10% Zoll aufgeschlagen. Das ist die bittere Wirklichkeit und wir werden darauf Antworten finden müssen. Wenn wir diese 10% weghaben wollen, dann werden wir auf amerikanische Produkte oder andere Dinge Zölle erheben müssen, damit wir das dann wegverhandeln können. Das ist die neue Realität.
Und bevor das eine reine Trump-Geschichte ist, muss man auch fairerweise dazu sagen, die Zölle, die Herr Trump als Präsident schon erhoben hat auf europäische, auch auf deutsche Waren, die hat ja nun Herr Biden auch
keineswegs abgeschafft. Hat Herr Biden zum größten Teil nicht zurückgenommen.
Genau.
Er hat allerdings eingeführt, das zeigt eben den Unterschied, den Transatlantic Technology Council, also etwas, wo man sich über solche Standards genau unterhält und versucht, ein Stück weit zu harmonisieren. Die USA haben schon ein Problem, wenn wir in Europa das umsetzen, was wir beschlossen haben, nämlich ein Grenzausgleichsmaßnahmen, CBAM abgekürzt. Da soll das, wo die Kosten für den Ausstoß von CO2, die in Europa durch den Emissionshandel verursacht werden, müssen auch importierte Waren abgebildet bekommen. Damit kriegen die USA ein Problem. Und das ist ein Stück unserer Antwort auf den Inflation Reduction Act. Und das kann in solchen Gremien dann verhandelt werden.
Alles muss anders bleiben. Was glauben Sie eigentlich, warum sich Menschen insgesamt offensichtlich so schwer mit Veränderungen tun? Warum braucht es sowas wie professionelle Change Manager, die also zu Hunderten unterwegs sind?
Weil viele Menschen auch die Erfahrung gemacht haben, dass Veränderung nicht immer automatisch zum Guten führt. Und dass man auch auf der Seite der Verliererinnen und Verlierer sein kann. Und deswegen haben wir oft Situationen gehabt, wo wir Strukturwandel verschlafen haben. Wenn Sie sich das Ruhrgebiet angucken, es war offensichtlich, dass es auf Dauer nicht gut gehen konnte mit der Subventionierung der deutschen Steinkohle. Das wussten alle. Aber aus Angst vor Veränderung haben wir es nicht gemacht. Das Ergebnis kann man sich heute in Duisburg und anderen Ruhrgebietstädten angucken. Es ist ein Niedergang, eine Verwahrlosung gewesen, die es in unmittelbarer Nachbarschaft an der Rheinschiene nicht gegeben hat, weil man dort frühzeitig umgesteuert hat, auf Chemie und auf andere Industrien gesetzt hat. Das heißt, man hat Veränderungen aktiv angegangen und diesen Städten geht es besser. Und deswegen glaube ich, es gehört zu der Verantwortung von Politik, diese Ängste nicht für sich auszunutzen, zu befördern, zu vergrößern, sondern darauf vernünftige Antworten zu geben. Ein Teil des Problems der Ampel ist, dass sie es 2 Jahre geschafft haben, darauf Antworten zu geben, also gerade nach der Schock des Ukraine-Krieges. Aber dann über ewige Zerstrittenheit, das könnte man auch als Bad Governance bezeichnen, niemand mehr das Gefühl geben kann, dass hier durch Handeln Veränderung so gesteuert wird, dass es keine unnötigen Verlierer gibt.
Wenn Sie sich selber anschauen, nicht die Ampel, sondern sich, ihre politisches Handeln und Denken, welche Veränderungen an sich, stellen Sie fest, bemerken Sie was wie Altersmilde?
Das weiß ich nicht. Ich hoffe nicht, dass ich...
Diese
Alterssenilität, Altersmilde liegen oft beieinander. Und es gibt die andere Alternative der Altersradikalität. Ich versuche beides zu vermeiden. Aber natürlich hat man sich verändert. Ich habe als junger Mensch immer geglaubt, es reicht, das Gute zu wollen. Man muss auch Sicherung einbauen gegenüber denjenigen, die das Gute wollen. Deswegen braucht es starke Institutionen. Das hätte ich Anfang der 90er Jahre doch mit einem großen Fragezeichen versehen.
Sind Sie aus Ihrer aktiven politischen, also Mandatszeit als Optimist rausgekommen?
Ich habe es immer mit Gramsci gehalten. Pessimismus im Geiste und Optimismus des Herzens gehören zusammen.
Darüber denken wir nach. Zu Musik von Eze, Fahrradfahren.
Manchmal ist das Leben ganz schön leicht. 2 Räder, ein Lenker und das reicht. Wenn ich mit meinem Fahrrad fahr, dann ist die Welt ganz einfach. Die Autos stehen im Stau, ich fahr vorbei. Alle Ampeln grün, die Bahn ist frei. Wenn ich mit meinem Fahrrad fahr, mitten durch die Stadt.
Eins zu eins, der Talk heute mit Jürgen Trittin und Musik war das von Eze, Interessante Geschichte, singt von Fahrradfahren, weil in der Heimat Burkina Faso musste er so lange Fahrrad fahren. Im Original ist das Lied aber von Max Rabe, für den es eher ein Luxus war. Herr Trittin, haben Sie je bereut, nie den Führerschein gemacht zu haben?
Nee, das brauchte ich nicht, weil als ich Landtagsabgeordneter wurde, lebte ich in Fahrradentfernung vom Bahnhof Göttingen. Und dann fuhr man halt mit dem Zug nach Göttingen, selbst als die Neubaustrecke noch nicht da war, dass es nur eine halbe Stunde dauert, sondern eine Stunde dauerte, mit dem Auto hätte man das nie geschafft.
Aber trotzdem, Anfang der 80er war das ja durchaus noch exotisch, keinen Führerschein zu machen, oder? Also heute ist es, glaube ich, in zwei Generationen später.
Ja, wobei man darf sich die Welt auch nicht schönreden. Es gab noch nie so viele Fahrzeuge in Deutschland wie jetzt, sagt die Statistik. Und die Wahrheit ist natürlich, dass es sich nicht um Fahrzeuge handelt. Es sind Stehzeuge. 95% der Zeit steht ein Auto in der Regel aus öffentlichem Grund für umsonst. Jeder Mieter würde sich freuen, diese Miete zahlen zu müssen.
Ja, aber war das damals schon die Überlegung
bei Ihnen? Nein, das hatte sich so ergeben. Meine Eltern haben gesagt, wenn du Führerschein machen willst, bezahl den gefälligst selber. Mhm. Das haben sie bei meinen jüngeren Geschwistern anders gesehen.
Ah.
Aber das war nicht so schlimm. Ich hatte immer, wenn ich in den Semesterferien bei Bexbier Geld verdient hatte, die Frage, machst du Führerschein oder fährst du in Urlaub? Und die Frage habe ich immer eindeutig entschieden.
Hervorragend. Und das, obwohl Sie gerade gesagt haben im BR-Stammtisch, im BR-Fernsehen, dass Ihr größter Ärger letzte Woche Ihre Züge waren, die Sie
Ja, das hat damit zu tun, dass nicht mehr kalkulierbar ist. Sie können heute eigentlich, wenn Sie einen Termin in einer anderen Stadt zusagen, nicht sagen, ich komme eine halbe Stunde vorher an, weil das ist viel zu unsicher. Sie müssen mindestens ein, wenn nicht zwei Stunden vorher kalkulieren. Und das macht das Reisen mit der Bahn dann doch nervig.
Warum kann Deutschland offenbar Bahn einfach nicht?
Weil wir es versäumt haben, die Bahn rechtzeitig immer wieder zu erneuern. Wenn Sie sehen, was in der Schweiz für den Streckenerhalt und für neues Wagenmaterial ausgegeben wird, das ist halt völlig anders. Darauf hat man in der Bahn lange Zeit verzichtet. Es gab einen übrigens unter Rot-Grün bestellten Bahnchef namens Medorn, der sollte die Bahn börsentauglich machen. Ich habe dann 3 Jahre mit meiner Sekretärin im Aufsichtsrat der Bahn dafür gesorgt, dass das nicht stattfindet, der Börsengang der Bahn. Aber die Methoden darunter waren halt die üblichen. Man kürzt alle unnötigen Ausgaben. Das heißt, man spart zu Lasten der Zukunft. Und das erleben wir jetzt. Und nachfolgende Regierungen haben zwar immer wieder versprochen, sie würden so viel Geld in die Schiene geben wie in die Straße. Das ist aber unter 3 CSU-Verkehrsministern nicht passiert. Man hat lieber Neubau betrieben. Beim Straßen ist es übrigens ähnlich.
Aber es klingt so, als ob Sie jetzt auch nicht unbedingt an Besserung glauben bei der Bahn.
Ich glaube, dass da wird jetzt sehr viel investiert. Ja. Und ein Teil der Probleme, die wir zurzeit mit den Fahrplänen haben, ist, dass erneuert wird, dass neue Strecken gebaut werden und dass Strecken zukunftsfest gemacht werden. Darauf kannte man Das könnte man auch mit Gelassenheit sehen, aber wenn Sie, so wie ich gerade, mit einer Lesetour durch die Republik fahren und dann darauf angewiesen sind, halbwegs kalkulierbar irgendwo anzukommen, dann ist das mit der Bahn schwierig geworden.
Ja, nun sind Sie auch nicht mehr im Aufsichtsrat da. Sind Sie denn in welchen anderen Funktionen noch aktiv, beratend oder aufpassend?
Ich habe meine ganzen Beratungsgremien oder sonst so, wo ich außerhalb des Bundestages war, habe ich nicht mehr. Und insofern bin ich jetzt nicht. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Aufsichtsrat. Das hat mich noch nicht ereilt.
Wann haben Sie denn überhaupt beschlossen, dass Sie mit 70 die Ämter niederlegen?
Nee, ich habe im letzten Sommer, da saß ich schon an meinem Buch, Alles muss anders bleiben. Das hatte viel damit zu tun, dass ich mit sehr vielen, sehr jungen Abgeordneten zusammengearbeitet habe in der Fraktion. Wir haben ja 70 neue von 120. Davon waren einige, die sind kurz vor ihrer Bachelorarbeit Bundestagsabgeordnete geworden. Manche haben sie übrigens noch gemacht und auch
als
ihre Master. Ja.
Nebenbei.
Soweit man das nebenbei machen kann. Ja, das ist schon, da habe ich tiefen Respekt vor. Mhm. Aber die haben das dann auch gemacht. Und das war so der Anstoß für das Buch. Und während ich an dem Buch arbeitete, kam dann eben die Überlegung auf, was ist eigentlich ein Zeitpunkt, wo man aufhört. Ich hatte sowieso beschlossen, nicht erneut kandidieren zu wollen. Und dann ging meine Frau, obwohl sie auch länger gearbeitet hat als gesetzlich vorgesehen, in den Ruhestand. Und dann habe ich gedacht, 25 Jahre im Deutschen Bundestag, das ist doch besser als 27. Und habe dann diese Entscheidung
getroffen. Ja, abgesehen davon haben Sie ja auch die Altersgrenze. Sie sind ein Role Model, weil
war ich einer von zwei Abgeordneten in der Grünen-Fraktion, die gegen die Rente mit 67 gestimmt haben, weil ich das für eine Rentenkürzung halte und nicht für irgendein Symbol der Gerechtigkeit. Aber ich selber habe eben bis 70 gearbeitet.
Das heißt aber, bei der Überlegung, hat Ihre Erfahrung vor 15 Jahren oder knapp 15 Jahren, wo Sie einen Herzinfarkt hatten, keine Rolle mehr gespielt? Also haben Sie sich vorher schon so umgestellt und so eingeteilt, dass es verträglicher war?
Ich habe ja meinen Herzinfarkt bekommen, obwohl ich die ganze Zeit sportlich und fit war, fitter als die meisten in meinem Alter. Und insofern habe ich lernen müssen, dass man koronare Gefäßerkrankungen halt nur mit klassischer Medizin, mit dem Nehmen von Medikamenten tatsächlich im Schach halten kann. Und das tue ich seitdem. Und die einzige Lebensstiländerung, die ich mich unterzogen habe, war, dass ich darauf achte, nicht mehr nur 4-5 Stunden nur zu schlafen, sondern mehr zu schlafen. Aber sonst habe ich mich einfach so verhalten wie vorher auch.
In Ihrem Büro hing Clint Eastwood an der Wand, erzählen Sie auch in Ihrem Buch. Alles muss anders bleiben, weil der auch mit dem Zitat "Ich hasse Ungerechtigkeiten" unterwegs war. Sehen Sie denn die Welt heute gerechter als vor 50 Jahren, als Sie politisch angefangen haben?
Der Satz von Clint Eastwood hat ja bei Clint Eastwood einen ironischen Unterton, weil er war ja aus Eigennutz unterwegs. Und das habe ich deswegen an den Anfang gestellt, weil ich glaube, dieses Ergebnis ist entscheidend und nicht das Motiv. Die Handlungen verändern die Gesellschaft, nicht die Gesinnung. Und insofern würde ich sagen, ja, es hat Elemente gegeben, wo die Welt ein Stück gerechter geworden ist. Wenn Sie sehen, dass in den letzten 30 Jahren 800 Millionen Chinesen aus der Armut aufgestiegen sind, ist das gut. Aber wir müssen eben global feststellen, dass es nach wie vor über 1 Milliarde gibt von Menschen, die keinen Zugang zur Energie haben, also auch keinen Zugang zu wirtschaftlichem Wohlstand. Dass es immer noch 500 Millionen mindestens Menschen gibt, die auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen sind. Und gleichzeitig gibt es Menschen wie Elon Musk, die obszön reich sind, deren Jahreseinkommen das Einkommen mancher Staaten Afrikas überstreikt. Und dass es offensichtlich niemanden oder keine Kraft der Welt gibt, die hier für eine angemessene Besteuerung sorgt.
Also es gibt noch viel zu tun.
Es gibt viel zu tun und der Satz von Thomas Piketty, dass die Rendite auf Kapitaleinkommen regelmäßig größer ist als das gesamtwirtschaftliche Wachstum. Das heißt, dass in allen Gesellschaften Umverteilung stattfindet, von unten nach oben. Diese Ungerechtigkeit besteht fort.
Was machen Sie am 28. September 2025?
Wahrscheinlich werde ich da wählen gehen.
Bundestagswahl. Gespannt, wie es dann weitergehen kann danach, wie die Ungerechtigkeiten bekämpft werden können weiter. Ganz herzlichen Dank für den Besuch, Jürgen Tetrin.
Vielen Dank.
Noch ein Tipp. Sie haben gerade erlebt in dieser Stunde, dass man auch mal Nachrichtenpause sich gönnen kann, aktuelle. Wir haben es geschafft, eine Stunde mit Jürgen Tetrin zu reden, ohne das Thema, ohne das Wort Migration, ohne das Wort Ukraine-Krieg. Also in diesem Sinne würde ich Ihnen noch empfehlen, einen Podcast, den wir anbieten. Dreimal besser heißt der, kommt von unseren Kolleginnen und Kollegen vom BR24. Da geht es um Positives, Konstruktives, wie Dinge besser laufen können im Kleinen und im Großen. Dreimal besser in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.